Ja, der Predigtext heute stammt aus dem Buch Jesaja, dem 49. Kapitel, und da heißt es: Jubelt ihr Himmel, jauchze, o Erde, freut euch, ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Armen erbarmt. Doch Zion sagt: Der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen? Eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Deine Mauern habe ich immer vor Augen. Das ist ein Text aus dem Buch Jesaja. Drei Gedanken möchte ich euch dazu nahelegen, genauer gesagt eine Vorrede und zwei Gedanken. Die Vorrede: Wie soll man so einen Text auslegen? Das Buch Jesaja sind die Worte, Predigten eines Propheten. Und bei Propheten ist es wichtig zu sehen, in welcher Zeit sie predigen. Denn oft sprechen sie nicht allgemeingültige Wahrheiten aus, sondern versuchen, in eine bestimmte konkrete historische Situation zu sagen, deutlich zu machen, was Gott in dieser Situation denkt, zu tun gedenkt oder die Lage einschätzt oder was Gott in Zukunft tun will aufgrund der Lage, die jetzt momentan aktuell ist. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, wann und wo und wie hat so ein Prophet gewirkt. Der Prophet Jesaja wirkte im damaligen Südreich. Israel war nur ganz kurze Zeit ein gemeinsames Volk. Danach teilten sie sich auf in ein Nordreich, wo ungefähr 10 Stämme waren, und in ein Südreich, wo 2 Stämme waren, wo von denen der bestimmende Stamm der Stamm Juda war. Und Jesaja wirkte also in dem Südreich. Das Südreich ist der Teil, in dem Jerusalem steht. Und nach eigenen Angaben, man kann es nachlesen im ersten Kapitel, wirkte Jesaja zur Zeit der Könige Usia, Jotham, Ahas und Hiskia. Das ist ungefähr ein Zeitraum von 740 bis 700 vor Christi Geburt. Das war eine sehr bewegte Zeit, denn machtpolitisch war es sehr schwierig, denn von Norden her bedrohten die Assyrer das Volk, eigentlich die ganze Gegend, und sie hatten eine sehr expansive Machtpolitik. Das israelitische Nordreich, was den Assyrern, die aus dem Norden kamen, ja näher lag, war schon 722 zerstört worden. Und das Südreich wird auch letzten Endes fallen, weil sie in einem Wahnsinnsanfall von Größenwahn, Arroganz, Dummheit, Naivität oder alles auf einmal meinten, sie hätten gegen das assyrische Reich aufbegehren können. Und so werden sie vernichtet um 587. Das heißt, ungefähr 120 Jahre später als das Nordreich, werden aber allerdings nicht von den Assyrern, sondern von den Babyloniern zerstört, die mittlerweile den Laden übernommen haben. Und dann kommt diese berühmte babylonische Gefangenschaft. Ein Großteil der Israeliten, und zwar hauptsächlich die Führungsschicht, die gut ausgebildeten, qualifizierten und reichen Leute, die auch die Macht hatten, die werden rausgenommen aus dem Land und werden in Babylon angepflanzt. Und wenn man den einen oder anderen Psalm liest, wo es so klingt, als wenn die Israeliten wahnsinnig schrecklich schlimm in Babylon gelitten haben, das haben sie emotional zwar, aber sie sind dort nicht als Sklaven behandelt worden, sondern man hat bewusst die Führungselite genommen, um sie einerseits ihnen die Möglichkeit zu nehmen, in ihrem eigenen Land Einfluss zu haben, und andererseits aber um ihre Fähigkeiten und Begabungen, die sie ja nun mal haben, diese zu nutzen für das eigene Land. Das heißt also, so dreckig ging es denen gar nicht. Aber sie hatten einen Krieg verloren, sie hatten ihre Heimat verloren, sie hatten den Kontakt zu ihrem Glauben verloren, denn sie waren ja das Volk, dem Gott dieses Land gegeben hatte, und dieses Land war ihnen weggenommen worden. Allerdings spiegeln nur die ersten 39 Kapitel des Buches Jesaja diese historische Situation wider, dass Israel noch existiert, Jerusalem noch als Tempel und als Hauptstadt existiert und das Königreich noch gibt. Die späteren Kapitel ab Kapitel 40 handeln aus einer ganz anderen Situation heraus. Die handeln viel mehr davon, dass das Volk Israel entweder schon deportiert ist und dort in Babylon festsitzt und darüber nachdenkt, wie es nun weitergehen soll mit der Zukunft, dem Glauben, der Welt und allem. Oder aber es bezieht sich auf eine Situation, wo entweder die Rückkehr in das Heimatland kurz bevorsteht oder aber gerade eben geschehen ist. Und aus diesem Grunde, dass es sozusagen diese zwei großen Thematiken gibt, einerseits die Androhung, dass es kommen wird, diese Strafe, und andererseits, dass die Strafe geschehen ist und dann es aber darum geht, sozusagen wieder, dass diese Strafe vergeben wird und es wieder zurückgeht, hat schon immer Theologen dazu bewegt, davon auszugehen, dass es eigentlich nicht einen Jesaja gibt, sondern zwei Jesajas gibt. Die ersten Überlegungen dazu kommen aus dem 12. Jahrhundert von einem jüdischen Gelehrten und man unterscheidet zumeist in der Theologie zwischen Proto-Jesaja, also dem ersten Jesaja, der aus dieser historischen Situation heraus, dass wir sind bedroht von den Assyrern, redet, und dann dem Deutero-Jesaja, der davon redet, wir sind zerstört, gefangen, deportiert und Gott wird aber Erbarmen über uns haben und wird uns wieder zurückbringen. Egal, wie man das jetzt interpretiert, ob man sagt, okay, der zweite Part des Buches, den hat Jesaja halt prophetisch im Sinne von vorausschauend geschrieben, obwohl er selber noch gar nicht in dieser historischen Situation lebte, oder ob man sagt, das war ein zweiter Mann, der vielleicht auch Jesaja hieß oder ein Schüler des Jesaja war und deswegen auch in diesem Buch landete. Es geht in diesem Text um die Situation der Heimkehr. Und deswegen soll Gott zu Anfang gelobt werden. Jubelt ihr Himmel, jauchze, o Erde, freut euch die Berge. Das heißt also, da oben, wo man nicht mehr hinkommt, dann die Erde, da wo wir leben, und die Berge, da oben, wo man raufklettern will. Also alles im Grunde genommen, was ist. Meer kommt nicht vor, weil den Israeliten Meer immer suspekt war. Meer ist immer ein Symbol für, da ist es unheimlich. Deswegen werden die Sünden auch ins Meer geworfen. Und nicht oben auf dem Berg oder tief in einem Tal verbuddelt. Sondern Meer, das ist irgendwie. Okay, also, das sind halt Landmenschen. Ich meine, wenn man in der Wüste groß wird, dann ist so viel Wasser wie so ein Meer, ist einfach, das macht einen skeptisch. Also, die ganze Welt soll jubeln. Und sie kann ja nur jubeln, wenn was Positives geschehen ist. Die babylonische Gefangenschaft kann nicht positiv sein. Warum? Denn der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Armen erbarmt. Das kann nur meinen, sie dürfen endlich zurück. Und das ist sozusagen die Situation, in der dieser Text hineinspricht. Die Israeliten dürfen zurück in ihr Heimatland, aber o weh, o graus, sie kommen zurück ungefähr zwischen 50 und 70 Jahren. Das lässt sich nicht so genau datieren, weil erstens das sehr fummelig ist, immer wenn man nur datiert nach Königen und wann die geboren sind und wann die gestorben sind. Wüsstet ihr, in welchem Jahr der Merkel wir leben? Und wenn man das gegenrechnet, in welchem Jahr Obamas? Wie viele Jahre Regierung von Obama? Und genauso hat das ja damals funktioniert. Das ist fummelig. Da ist so eine Zeitrechnung, wie wir haben, 2013, viel eindeutiger. Also zwischen 50 und 70 Jahren. Sie kommen zurück nach Hause und sie sind endlich zu Hause. Super. Aber die Mauern, die sind eingerissen. Jerusalem ist eine Ruine. Der Tempel ist in Schutt und Asche gelegt worden. Da ist nichts wieder aufgebaut worden. Da ist nichts heile geworden wieder. Das ist die Situation. Ein sehr gemischtes Heimkehren. Vielleicht so ein bisschen wie bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn Männer aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause kamen und hofften, sie kommen nach Hause. Und stattdessen, dass sie nach Hause kamen, kamen sie in eine vollkommen ausgebombte Stadt, wo kein Stein auf dem anderen mehr war und alles, was sie mit Heimat verbanden, nicht mehr existierte. Natürlich waren die froh, dass sie wieder zu Hause waren. Aber zu Hause war nicht mehr in dem Sinne existent. Das ist die historische Situation. Und deswegen kann Zion klagen. Zion ist ein Berg, der Berg, auf dem Jerusalem ursprünglich erbaut worden ist. Und Jerusalem, das ja unter der Herrschaft Davids und Salomons gewachsen ist und sich weiter ausgedehnt hat. Und dieser Zionsberg, darauf wurde der Tempel gebaut. Und von daher, wenn immer dieses Zion auftaucht, ne, Tochter Zion, freue dich oder so, oder Zion soll weinen, soll freuen, soll lachen oder so, da ist dieser Berg mit gemeint, aber weil auf diesem Berg ja der Tempel steht, ist Zion, das Wort Zion sozusagen das Symbol für das, was uns mit Gott verbindet. Und deswegen taucht das hier auf. Und klar, wenn der Tempel noch kaputt ist und zerstört ist, dann kann Zion klagen, weil auch wenn wir zu Hause sind, es ist noch nicht so wieder wie vorher. Es ist noch nicht alles wieder heile. Okay, das war der Kontext, die Vorbemerkung. Ich hoffe, das war nicht zu langweilig und ihr konntet mir folgen. Jetzt die zwei Gedanken. Mein erster Gedanke ist ein Wunder und doch kein Schwups. Seit fast 200 Jahren waren die Assyrer das mächtigste Volk. Und dann wurden sie übernommen von den Babyloniern, aber diese Völker hingen auch alle ein bisschen miteinander. Aber es war für die Israeliten so, es gab immer von da oben aus dem Nordosten gab es immer große, starke Völker. Das war ein riesiges Kulturgebiet, das Zweistromland. Und die sagten eigentlich, was Sache ist. Und wenn die mal schwächer waren, dann kamen die Ägypter von unten hoch. Also irgendwie konnte man in Israel und in dieser Landbrücke nie wirklich in Frieden leben. Jetzt haben die ewig lang geherrscht und haben rigide Machtvorgaben gehabt, so wie das Alleinherrscher nun mal haben. Und dann wird innerhalb relativ kurzer Zeit wird das ganze babylonische Weltreich übernommen von den Persern. Und die Perser hatten anscheinend eine vollkommen andere Politik. Während die anderen Völker gedacht haben, wir müssen es den eroberten Völkern so schwer wie möglich machen, wir müssen denen immer ordentlich die Knute geben, dann mucken sie nicht auf, haben die Perser sich gedacht, oder zumindest der führende König der Perser, der Kyros II., hat sich gedacht, okay, wenn wir die Leute immer nur prügeln, dann ist es kein Wunder, dass sie sauer werden. Wenn wir die ganze Sache mal ein bisschen lockerer angehen, und den Leuten in ihrem eigenen Land, sie im eigenen Land leben lassen, ihre eigene Religion ausüben lassen und sie auch darin unterstützen, dann fühlen sie sich nicht so unterdrückt und zahlen vielleicht williger Steuern. Das war also seine Idee und deswegen ein Riesenumschwung, während also vorher es war, dass die Deportierten da in Babylon gefangen gehalten wurden und ihnen klargemacht wurde, ihr müsst hier leben bis zum Ende eures Lebens und eure Kinder und Kindeskinder und alle weiteren, sagte der persische König Kyros auf einmal, hey Leute, ihr könnt nach Hause. Und es gibt noch ein bisschen finanzielle Unterstützung dafür, weil bei euch liegt ja einiges in Schutt und Asche. Ich werde euch helfen, dass ihr wieder sesshaft werdet. Und auf einmal konnten die wieder zurück nach Hause. Aufgrund der Zeit, 50 bis 70 Jahre Gefangenschaft, nicht die, die selber noch das Heimatland erlebt haben, sondern die Kinder, die aus den Erzählungen wussten, ach, zu Hause, da ist alles schön. Ach, wenn du den Olivenhain siehst und wenn du nach Jerusalem hochkommst, wenn du durch das schöne Tor gehst, die ganzen Erinnerungen ihrer Eltern, das haben die gehört. Und jetzt durften sie wieder zurück ins gelobte Land. Und sie hatten sich in diesen 50 bis 70 Jahren viele Gedanken darüber gemacht, wie es gekommen sein konnte, dass Gott sie verstoßen hat, dass Gott seinen Schutz von ihnen weggenommen hat. Sie haben sich Gedanken gemacht darüber, hat Gott uns komplett aufgegeben oder nicht? Und sie kamen zu dem Schluss, nein, vielleicht wird die Liebe Gottes doch wiederkommen. Da gab es Propheten, die ermutigend aufgetreten sind, wie zum Beispiel der zweite Teil von Jesaja. Und jetzt kommen sie also nach Hause, in das gelobte Land, was Gott ihnen gegeben hat, und der Olivenbaum vom Opa ist nicht mehr da. Das schöne Tor von Jerusalem ist Schutt und Asche. All das, was sie erzählt gekriegt haben, wie schön die Heimat war und wie lieblich es da ist. Und ach, Babylon, ja, Babylon hat große Bauten, aber wenn du mal den Tempel in Jerusalem sehen würdest, all das existiert nicht. All das, was ihre Eltern erzählt haben an großartigen Sachen, wie toll das Land ist, wie gigantisch Jerusalem ist, ist kaputt. Und ja, die Reaktion ist irgendwie, muffeln, grummeln, Gott, wo bist du? Du hast uns doch vergessen. Guck dir das mal an. Ne? Wie kannst du an uns gedacht haben, wenn der Tempel immer noch kaputt ist? Und das ist, glaube ich, eine Situation, die in uns selber auch total drin ist. Wenn Gott handelt, wünschen wir uns Schwups. Und manchmal passiert das auch. Zum Beispiel, wenn Jesus jemanden heilt. Steh auf, deine Beine tragen dich wieder und der Mensch steht auf, schwupps. Oder wenn Gott die Welt schafft, es werde Licht, schwupps, es ward. Sofort, instant, wie Mikrowelle. Wir wollen nicht warten, es muss sofort da sein. Das ist aber nicht immer Gottes Handeln. Mose wünschte sich, dass sein Volk befreit wird. Wie lange hat das gedauert, bis Gott zu ihm gesagt hat, komm, mach dich auf den Weg? So lange, dass Mose gesagt hat, nee, jetzt habe ich eigentlich keine Lust mehr. Ich bin zu schüchtern, ich habe Angst, ich bin nicht der Richtige. So lange hat das gedauert. Oder David wird als Junge gesalbt. Wie lange hat das gedauert, bis er König wurde? Wie viele Jahre musste er, wenn man es ganz ehrlich sagt, als Kleinterrorist durch die Lande ziehen, marodierend durch philistäische Dörfer ziehen, bis er endlich König wurde? Wie viele Jahre hat das gedauert? Wie lange haben die Israeliten darauf gewartet, dass der große Sohn Davids, der große König, der Messias kommt? Jesus. Oder für uns Jesus. Die Juden warten immer noch. Und wir warten auch auf Jesus. Das zweite Kommen Jesu, Ende der Welt. Die ersten Jünger haben gedacht, ha, noch ein paar Jahre, aber Rentenversicherung brauche ich gar nicht mehr. Jesus kommt vorher. Jetzt sitzen wir hier und diskutieren über Rentenversicherung, weil Jesus immer noch nicht da ist. Gott arbeitet nicht immer in Schwupps. Manchmal. Aber ganz oft arbeitet Gott in kleinen Schritten. Vielleicht in kleinen Schritten, die wir gar nicht sehen. Und wir fühlen uns in diesen Situationen dann hängen gelassen und sagen, ja Gott, wo bist du? Was tust du? Du hast mich vergessen. Den Leprakranken hast du geheilt, sofort. Ich habe heute Morgen gebetet und mir geht's immer noch nicht gut. Wo bist du, Gott? Und manchmal ist es sogar so wie bei diesen Heimkehrern. Sie haben schon ein großes Wunder erlebt. Ich meine, dass der Perserkönig auf einmal sagt, hey, wisst ihr was, wir machen das jetzt mal ganz anders, ihr dürft frei sein. Das ist ein Riesenumschwung. Vielleicht so ein Umschwung, wie die Menschen, die Bürger in der DDR erlebt haben, als auf einmal Glasnost losging und auf einmal fielen die Mauer. Ich weiß noch, ich bin groß geworden damit, dass mein Vater gesagt hat, der Russe wird den Osten niemals freigeben. Damit bin ich groß geworden. Und schwupps, auf einmal war's. Ist doch eigentlich ein Wunder. Und dann geschieht schon mal ein Wunder und die nachfolgenden Wunder kommen nicht so schnell hinterher und schon fangen wir an zu maulen. Das Handeln Gottes ist nicht immer schwupps. Manchmal dauert's. Und wir sollten nicht denken, wir sind vergessen von Gott, sondern wir sollten Geduld haben. Gott hat ein eigenes Timing und damit müssen wir leben. Mein zweiter Gedanke, und dann bin ich auch zu Ende mit der Predigt. Nein, noch nicht. Okay, die letzte Sehnsucht. Es ist so, dass es manchmal dauert. Aber Gott vergisst uns nicht. Und das sagt dieser Text ganz deutlich. Und er nimmt das Bild der Mutter und sagt, so wie eine Mutter ihr Kind liebt, so liebt Gott euch. Und eine Mutter vergisst nicht ihr Kind. Sie vergisst nicht ihr Kind mit seinen Bedürfnissen, sondern sie wird das immer wahrnehmen und wird es nicht übersehen. Und in diesem Bild steckt eine Ursehnsucht von uns Menschen drin. Nämlich die Ursehnsucht, geliebt zu werden, einfach so. Wenn alles gut geht, dann werden Kinder vom ersten Moment ihrer sichtbaren irdischen Existenz, also wenn die da aus dem Bauch raus sind und wirklich sichtbar und anfassbar sind, werden sie geliebt. Einfach so. Das brauchen sie auch, weil Geburt ist schon, habe ich mir jetzt sagen lassen, eine schmerzhafte Angelegenheit. Da könnte man ja auch reagieren und könnte sagen, ja, du hast mir so wehgetan, dir werd ich mal. Aber nein, da kommt ein Lächeln, da kommt Liebe. Und auch hinterher, ich meine, die Kinder machen ja nichts irgendwie, dass man denkt, ach, sind die süß, die muss ich mal lieben. Ich meine, die schreien rum, man kann nicht mehr schlafen, sie machen die Windel voll, was alles. Die machen ja eigentlich nur Arbeit. Und trotzdem lächelt man und liebt die. Und es ist nicht nur so, dass das zufälligerweise passiert, sondern es ist in uns Menschen verankert, dass wir das brauchen. Babys, die das nicht bekommen, werden krank in ihrer Entwicklung. Und das sind Schäden in ihrer Seele, die da entstehen, eine Unterernährung von Liebe in der Seele, die nicht einfach weggeht und die man nicht im Alter von 20 Jahren mal schnell mit einer zweistündigen Psychotherapie wegkriegen kann, sondern das sind Unterernährungen, die unter Umständen Folgen haben fürs ganze Leben. Das heißt, wir Menschen brauchen das. Und das ist eine Urerfahrung von uns, geliebt zu werden, einfach so. Ohne irgendwas. Und das ist die Sehnsucht, die wir haben, glaube ich. Und da es das nicht immer gibt, versuchen wir das manchmal anders zu kriegen, indem wir meinen, okay, ich werde nicht einfach so geliebt, also muss ich irgendwas tun. Und dann tun Menschen die unterschiedlichsten Dinge, um geliebt zu werden. Und da das aber so eine sehr intensive Kraft in uns ist, geliebt werden zu wollen, tun manchmal Leute Sachen so intensiv, dass es schon verrückt ist und verletzen sich und andere nur, um geliebt zu werden. Was eine total traurige Sache ist, weil manchmal tun sie Dinge, die es schwierig macht, sie zu lieben, um geliebt zu werden. Und manche Menschen erreichen großartigste Dinge und sind trotzdem nicht glücklich, weil sie die großartigsten Dinge nur getan haben, weil sie dachten, wenn ich richtig was Großartiges mache, werde ich geliebt. Aber da diese Unterernährung der Seele aus ihrer Kindheit herkommt, werden sie selbst mit einem 20 Milliarden Dollar Unternehmen nicht glücklich. Und dieses Bild der Liebe Gottes unter allen Umständen, symbolisiert in dem Bild der Liebe der Mutter zu ihrem Kind. Dieses Bild gibt uns hier dieser Text. Das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist so, wie im besten Fall die Liebe einer Mutter, die Liebe von Eltern sein sollte. Einfach so geliebt und wenn wir auch dauernd die Windeln voll machen. Und wenn wir Schmerzen und Stress bereiten und trotzdem geliebt. Und jetzt tatsächlich mein letzter Gedanke. Ich habe mich verzählt, Entschuldigung. Das Bild mit der Mutter. Dieser Text ist relativ bekannt, weil er einer der wenigen Stellen, und das muss man sagen, ist auch wirklich nicht fair. Ich finde es okay, weil ich Mann bin, aber eine der wenigen Stellen, wo Gott mal mit einem Bild verglichen wird von einer Frau. Und deswegen wird dieser Text relativ oft zitiert, als Beweis dafür, dass die Bibel nicht nur patriarchale Vorstellungen von Gott hat, Gott als der Vater und so, sondern dass es auch eine weibliche Seite Gottes gibt, die mütterliche Seite. Und das ist halt einer dieser Punkte, wo es deutlich steht. Da wird gesagt, ne, Gott ist wie eine Mutter. Und da kann man sich drüber freuen. Man könnte natürlich aber auch kritisch sein und sagen, naja, in diesem Bild wird die Frau ja wieder auf Kinder reduziert. Das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen, sondern man kann ja auch noch mehr im Leben tun, als einfach nur Kinder kriegen und betüddeln. Es gibt ja viel mehr und viel wichtigere Dinge, die man tun kann. An großen und wichtigen Dingen, die wir im Leben erreichen können. Und jetzt möchte ich mal weggehen von der Rollendiskussion zwischen Mann und Frau, weil was immer man da sagt, man kann sowieso sofort irgendwie, man greift jedes Mal ins Klo, wann immer man was sagt. Sondern es geht mir darum, um diese Einstellung, was ist wirklich wichtig in dieser Welt? Was kann man Großartiges leisten in dieser Welt? Und da, glaube ich, sind Kinder bekommen und zum Erwachsensein hinleiten, ist nicht als eine der großartigen Leistungen von Menschen gezählt. Ich habe leider vergessen nachzugucken, deswegen will ich jetzt keinem Unrecht tun, aber ich glaube, das war der Schrempf, der die Fusion zwischen Daimler und Chrysler gemacht hat. Ist das richtig so? Kann sich da einer dran erinnern? Also es gab vor einigen Jahren gab es eine Fusion zwischen Mercedes-Benz, Daimler und der amerikanischen Firma Chrysler. Und der Mensch, der das gemacht hat, meiner Meinung nach war der Schrempf, hatte das Problem, dass gleichzeitig seine Ehe langsam in die Brüche ging. Und er hat in einem Interview gesagt, er stand vor der Entscheidung, entweder seine Ehe und seine Familie wieder auf die Reihe zu kriegen, was aber Zeit kostet, oder aber die Fusion von Daimler und Chrysler voranzutreiben. Und er musste sich zwischen diesen beiden entscheiden, weil klar war, beides gleichzeitig geht nicht. Und er hat sich natürlich für die Fusion von Daimler-Chrysler entschieden, weil ihm klar war, so eine außergewöhnlich herausragende Möglichkeit des Managements wird es nie mehr in seinem Leben geben. Und deswegen ist er nach Amerika gegangen, hat diese Fusion gemacht und eine neue Frau genommen. Wenn man jetzt im Rückblick und hinterher weiß man ja immer mehr. Wenn man jetzt überlegt, wie Mercedes-Benz wieder gekämpft hat, um Chrysler wieder loszuwerden. Also so viel Bleistifte können alle Angestellte von Mercedes-Benz nicht klauen, was der Schremp letzten Endes Mercedes gekostet hat. Und dafür hat er auch noch Riesengehalt gekriegt. Aber es war für ihn eindeutig klar, also Ehe und Familie zu dem Wort stehen, was ich gegeben habe, ist nicht so viel wert wie so eine Megafusion. Und ich glaube, das ist ein Punkt, dass wir in unserer Gesellschaft einfach menschliche Beziehungen zu unserer Familie, insbesondere Eltern, Kindern, nicht als etwas Wertvolles erachten. Wahrscheinlich, weil das automatisch passiert. Vielleicht, weil jeder besoffene Vater werden kann. Aus welchen Gründen auch immer. Aber es ist kein Wert mehr in unserer Gesellschaft. Man wird dafür nicht geachtet. Man wird eher im Restaurant schief angeguckt. Und dann diskutieren wir darüber, warum es so wenig Kinder in unserer Gesellschaft gibt, in Deutschland gibt. Aber wenn man sich das mal vorstellt, was Eltern bedeutet. Eltern bedeutet doch, für eine gewisse Zeit kann man tatsächlich mal Held sein. Du kannst Dinge reparieren, die keiner reparieren kann. Du kannst in Nächten Trost geben, wo sonst keiner Halt geben kann. Und was immer für Produkte irgendwelche Produktmanager entwickeln können und lostreten, diese Produkte werden niemals selbstständig irgendwas in der Welt bewegen. Kinder werden was selbstständig in dieser Welt bewegen. Was ist die Entwicklung eines Ballerspiels gegen die gesunde Entwicklung eines Kindes? Das Hauptbild von Gott in der Verkündigung Jesu, was ist das? König, Heerführer, Vermittler, Händler. Es ist Vater. Was sind die bekanntesten Gleichnisse Jesu? Es sind die, wo jemand Verantwortung für jemand anderen übernimmt, wo jemand sich um jemanden sorgt. Es gibt viele Titel, die im Alten Testament auf Gott gemünzt werden. Aber wie fängt das Gebet an, wo seine Jünger fragen, wie sollen wir eigentlich richtig beten? Es fängt an mit unser Vater. Daran können wir sehen, dass das wichtigste Bild, was Jesus genommen haben möchte für Gott, ist das Bild von Eltern. Also muss doch Eltern sein, schon richtig gut sein. Sonst hätte das ja auch mit dem Vater unser anders anfangen können. Unser CEO im Himmel. Hoffentlich schmeißt du uns nicht raus. Die Gebete wären ganz anders gewesen. Von daher ist es ganz wichtig, das zu sehen. Das Entscheidende an diesem Text ist, was Jesaja deutlich machen will, ist, es gibt eine persönliche Beziehung. Und diese persönliche Beziehung sorgt dafür, dass du nicht vergessen wirst. So wie die Amrei ihre Mama nicht vergessen hat. Klar, unter 13 fremden Gesichten oder war das Gesicht, was am bekanntesten war, war erinnert. Und die anderen Leute, die Amrei noch rausgepickt hat, waren zum Teil auch Leute, wo sie eine Beziehung zu hatte. Deswegen konnte sie sich die besser merken. Deswegen sagt Jesaja die Sache mit der Mutter. Weil Gott eine Beziehung zu dir hat, weil er dich kennt, weil du für ihn nicht eine Nummer bist, sondern ein Individuum, deswegen kann Gott dich nicht vergessen. So wie du die wirklich wichtigen Leute, und das können auch andere Leute als Eltern und Kinder sein, das können auch super gute Freunde sein oder so, wie du diese Leute nicht vergessen würdest. Und das ist das Bild. Das Lied, was wir jetzt endlich singen, nachdem diese Predigt vorbei ist, heißt "Es gibt bedingungslose Liebe". Und das handelt davon, dass diese Ursehnsucht, die wir haben, geliebt zu werden, was immer auch ist, dass das erfüllt ist in Jesus.